Sie ist Regisseurin, Drehbuchautorin sowie Radio- und Fernsehmoderatorin. Elisabeth Scharank, die mit ihrem aktuellen Filmdrama Wald, aber auch mit vielen anderen Filmen davor, etwa über Jack Unterweger, für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und vor allem jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich freue mich auf den Besuch hier.
Ja, Elisabeth, beginnen wir doch gleich mit Wald. Ein Drama, das im letzten September vor wenigen Monaten also Premiere hatte. Da geht es um eine Frau rund um die 40 Jahre, die ihr etabliertes Leben verlässt und in die Einsamkeit des Landes zieht. Richtig bizarr, wie sie dann geht. Wir werden auch einen kleinen Ausschnitt sehen. Inspiriert ist das Ganze von einem Roman von Doris Knecht.
Ja, also ich habe den Roman gelesen und ich glaube, es hat mich irgendwie sowas getriggert, was viele Menschen kennen, die freiberuflich arbeiten, nämlich so die Frage, was passiert, wenn du ohne dein Verschulden, wie das in der Finanzkrise bei vielen war, du dein System verlierst, das du dir aufgebaut hast. Also deinen Job verlierst, deine Wohnung nicht mehr bezahlen kannst. Wie würde man dann zurechtkommen und auf welche Ressourcen würde man dann zurückgreifen? Also das war irgendwie so das beim Lesen des Romans. Und dann hat sich, wie wir alle wissen, die Finanzkrise ziemlich schnell verwandelt in eine Klimakrise und wir hatten andere Probleme, als dass plötzlich irgendwie viel Geld weg war. Und ich wollte aber einen gegenwärtigen Film erzählen und dann habe ich irgendwie so 3 Jahre an dem Buch gearbeitet und bin dann irgendwo so stecken geblieben und hatte das Gefühl, ich kenne das auch als Prozess und habe es dann mal in die Lade gelegt, weil ich habe irgendwie so ganz gut herumgeschrieben um meine Figur und habe sie aber nicht so wirklich erfasst.
Weil du von der Figur sprichst, die Marion, die hat kein Geld, sie hat kein Auto, es gibt keinen Strom in diesem neuen Häuschen am Land, irgendwo weit, weit draußen. Die Situation ist extrem einsam und richtig gehend unwirklich. Wieso diese Düsternis? Ist das auch so ein Charakterzug?
Nein, also es ist, A, finde ich es nicht düster, sondern es ist einsam. Das mag man als düster empfinden, aber es gibt Situationen im Leben, wo die Menschen bedrohlicher sind, als wenn man alleine mit sich ist. Mhm. Und es ist eher ein Rückzug. Es ist nur nicht die idyllische Aussteigergeschichte, sondern es ist ein erzwungener Ausstieg, weil sie es in der Stadt nicht mehr aushält, aufgrund eines sehr wilden Ereignisses, das dann eben passiert ist mit diesem Terroranschlag in Wien. Viele haben das irgendwie miterlebt. Ich war damals auch sehr nah dran. Und das hat irgendwie dieses Drehbuch dann auch verändert. Das heißt, die Geschichte ist, dass sie in dieser Stadt, in der sie zu Hause ist, in der sie arbeitet, wo wir jetzt auch gar nicht so weit weg sind von dort, wo es passiert ist, einfach so den Boden verliert und sich dann zurückzieht.
Ja, zu deinen persönlichen Erlebnissen damals im Zuge des Anschlags. Auch ich war damals im ersten Bezirk, habe das leider auch ein bisschen miterlebt. Wir werden uns drüber unterhalten. Aber damit Sie ganz genau wissen, um was es geht im Wald und was das bedeutet, was Elisabeth da so skizziert, man kann sich richtig hineindenken, aber erst, wenn man es so wirklich sieht. Sehen Sie deswegen jetzt einen 2-minütigen Ausschnitt, ganz aktuell von Wald.
Familie gilt noch was bei uns. Da lebt keine Frau allein in einem Haus.
Du kennst dich in deiner Welt aus, aber jetzt bist du in meiner und in meiner. Da gibt's Regeln.
Bleib weg von meinem Haus!
Warum hast du eigentlich so eine Wut?
Weil Leute wie du immer gewinnen.
Doch länger. Ja, ein sehr drastischer Film, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, düster, aber ist er vielleicht eh nicht. Aber es ist sehr, sehr, mir hat es alles zusammengezogen. Allein der Schrei ganz zu Beginn, das war ganz extrem, muss ich ganz offen sagen. Und jetzt ist auch das Motiv für dich gewesen, wir haben schon vorher erwähnt, der Anlass war der Terroranschlag in Wien, damals im November 2020. Mittlerweile natürlich schon zum Glück einige Zeit vorbei. Aber du kannst dich noch sehr genau daran erinnern, weil du warst in unmittelbarer Nähe.
Ja, also ich glaube, es können sich viele noch erinnern. Es war ja genau dieser Tag vor dem nächsten Lockdown.
Ja.
Es war ein sehr, sehr warmer Novembertag, Abend, und es waren so viele Leute auf der Straße. Und wir waren irgendwie da am Judenplatz essen, ich mit meinem Mann gemeinsam. Und wir sind, also wären wir ein paar Minuten früher unterwegs gewesen. Also wir waren am Weg zum Schwedenplatz und wären genau dort gewesen. Und also ich kann mich noch so gut erinnern, dass man von absurderweise von diesen Schüssen nichts gehört hat, und ich bin irgendwie da beim Judenplatz und da Richtung Schwedenplatz, und es sind mir drei Frauen entgegengelaufen, und das habe ich auch in dem Film verarbeitet, weil das, was man, glaube ich, nicht zusammenbringt, sind Ereignisse, die man noch nie erlebt hat, in einer Art, wie man sie nicht erwartet. Mhm. Das heißt, die haben nicht geschrien, die haben nicht gerufen, und ich dachte, die sind unterwegs zu einer Party, die waren schön angezogen, und hinter ihnen ist diese 6-Mann-Terroreinheit mit Visier unten, das Maschinengewehr auf mich gerichtet in dem Fall, weil die wussten ja nicht, das war ja so eine unübersichtliche Situation, und auch das war total stumm. Und das ist das, was ich auch bis heute, es ist schwer, das zusammenzubringen, weil für mich ist irgendwie so ein horrendes Erlebnis wie ein Terroranschlag verbunden mit Laut, Schrei, ja. Gefahr.
Ja.
Und wir sind dann alle, wir haben uns umgedreht, sind gelaufen. Ich bin dann da in diesem Bierlokal, das es da am Eck gibt, am Judenplatz. Mhm. Wir sind da hinein und wir mussten dann in den Keller hinunter. Und das war insofern sehr unangenehm, weil dieser Keller nur einen Eingang hatte.
Und man, du hast gewusst, du sitzt quasi in der Falle, mehr oder weniger.
Ja. Mhm. Und das war aber auch von der Polizei, also es gab da eigentlich keine Option. Mhm. Und dann saßen wir da mit vielen Menschen, die einander nicht kannten. Mhm. Niemand wusste, es ist auch kein Handy gegangen da unten. Mhm. Und ich bin dann einmal hinauf und habe dann mit meiner Schwester, die vor dem Fernseher saß, dann irgendwie SMS ausgetauscht und habe dann eigentlich erst erfahren, was überhaupt los ist.
Ja. Ja, es waren dramatische Szenen damals. Zum Glück hat sich seither nicht mehr wiederholt. Man kann den Tag aber nie vor dem Abend loben, muss man ganz offen sagen. Die Gefahrensituation aktuell ist leider wieder relativ angespannt. Ja. Ein ganz anderer Film, Jack ist es gewesen, 2015, vollkommen anderer Film im klassischen Sinn, auch eine ganz andere Person. Es geht um die Geschichte des Serienmörders Jack Unterweger. Und was interessant ist, die Frage nach der Schuld an diesen 9 Morden, die ja dann letztlich geworden sind, nicht die Erstverurteilung, sondern die 9 in Summe, die hast du in deinem Film ein bisschen offen gelassen.
Ja, weil sie offen ist. Also es gibt kein Urteil, weil er sich bevor das rechtskräftig geworden ist, umgebracht hat. Und ich fand eigentlich das Spannendste an dieser Geschichte ist, also das ist das, was mich überhaupt interessiert. Also du machst irgendwie ein zeithistorisches Kapitel unseres Landes auf und dann schaut man, wie die Leute so reagieren. Ja? Mhm. Und bei Jack Unterweger ist es, also da legt man Fakten auf den Tisch und die Leute sagen, ja, das mag so sein, aber ich bin mir sicher, er war's. Also man braucht irgendwie die Zuordnung von dem, was böse ist, damit man, und das ist auch richtig und wichtig so für die Psychologie, damit man in dieser Welt irgendwie zurechtkommt. Mhm. Ja? Also man muss das einordnen, mhm, und etwas nicht zu wissen oder sich nicht sicher zu sein, das ist sehr, sehr unangenehm. Ja? Aber sehr wichtig, diese Fragen zu stellen. Und warum ich das überhaupt gemacht habe, ich habe ja Jack Unterweger kennengelernt als junge Radiojournalistin. Da habe ich irgendwie bei Zickzack gearbeitet und da gab es so eine Sendereihe, die hieß, damals war ich 14, also mit Leuten, die, also ein Rückblick in die Jugend von Menschen, die in irgendeiner Art und Weise prominent sind. Und er hat damals gerade seine Biografie rausgegeben, ist in Freiheit gekommen, hat ja da sehr viel Aufsehen erregt, auch medial.
Ja.
Und da hatten wir 2 Begegnungen, also einmal in Interview und einmal war ich mit ihm in der Jugendstrafanstalt in Gerersdorf, wo wir so eine Live-Sendung gemacht haben. Also wo er mit den jungen Straftätern, die übrigens nicht sehr gut auf ihn reagiert haben, also für die war er irgendwie so
Spooky.
Ja, na, spooky würde ich nicht sagen, aber die waren so ein bisschen irritiert von seiner Aufmachung. Er war ja auch nicht so einfach einzuordnen. Mhm, also er hat ja oft diesen weißen Anzug und diese Cowboy-Stiefeln. Also man wusste nicht genau, was ist das für ein Typ. Ja.
Was auch auffällt, weil du das sagst, er wirkte dann wirklich auf viele ganz, ganz anders. Die bekannte mittlerweile Staranwältin, möchte man sagen, Astrid Wagner, die hat sich ja richtig gehend verliebt in den, wie sie gesagt hat, charismatischen Frauenmörder. Ist das eigentlich irgendwie nachvollziehbar, wenn man solche Personen kennt und annehmen muss, der hat jetzt 9 Personen umgebracht, dass man sich in solche Personen auch verlieben kann?
Ja, wobei das nicht die Geschichte von Astrid Wagner und Jack Unterweger ist. Also Astrid Wagner hat sich, war damals angehende Anwältin und ist davon ausgegangen, dass da was nicht ganz richtig läuft. Und es gab ja auch durchaus andere Spuren in dem Fall. Also kurzum, also sie hat sich nicht in ihn verliebt, weil sie davon ausgegangen ist, dass er ein Frauenmörder ist, sondern sie hat sich in ihn verliebt im Zuge einer Recherche, Begleitung, sie hat ihn oft besucht. Aber ich glaube, da muss man sich selber fragen, also warum man quasi so auf jemanden anspringt und charismatisch. Er war, also ich glaube, was Jack Unterweger ausgemacht hat, ist, er war ein Mann, der zuhören konnte. Das ist vielleicht, also er hatte sehr, sehr viele Frauenbekanntschaften.
Ja.
Hat keine von diesen Frauen gegen ihn ausgesagt.
Mhm.
Und ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, dass das ein Mann war, der da gesessen ist und das Gefühl gegeben hat, dass man auch mal was von sich erzählen kann. Und das ist das, was die Frauen erzählt haben. Ja, also ich bin ja nicht die, die das bewertet, sondern ich sammle einfach Informationen und sage dann, okay, also vieles überschneidet sich. Ich denke, das war wohl eins seiner Geheimnisse.
Blicken wir doch einmal zurück in deine Kindheit und Jugend. Es hat ja eigentlich vordergründig ganz anders begonnen. Geboren in der Steiermark, in Bruck an der Mur, also jetzt nicht um die Ecken in Wien, aber sehr, sehr schnell war es dann Wien. Die ganze Schulkarriere, Gymnasium, Matura und so weiter. Und dann das Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und auch der Philosophie. Und was schon bizarre ist, das Studium bei mir war es übrigens ganz genauso, offenbar das gleiche Studienjahr, hat nicht begonnen mit den ersten Vorlesungen, sondern mit der Besetzung des Audi Max. Studierendenstreik war damals.
Es war nicht nur der Studierendenstreik, sondern ich bin dann auch sofort in meine ehemalige Schule im 10. Bezirk, in die Bichelmeergasse zurück und habe dort agitiert, dass es auch einen Schulstreik gibt, weswegen ich dann ein Schulverbot dort bekommen habe, was mir ein bisschen wurscht war, weil ich bin dort eh nicht mehr in die Schule gegangen. aber es war quasi so die politische Arbeit, die ich irgendwie so mit 15, 16 begonnen habe, in der Schule schon, hat sich dann quasi im Studieren sofort fortgesetzt. Und das hat aber schon dazu geführt, dass ich dann auch ein bisschen ungeduldig war als Studentin, weil ich mir dann irgendwann gedacht habe, dann ging das Studium los und ich habe aber währenddessen schon beim Radio gearbeitet und ich bin da immer reingegangen und habe mir gedacht, Leute, da draußen spielt sich die Welt ab, das ist mir zu wenig, zu langsam, also ich verpasse eigentlich mein Leben.
Lustig, dass du das sagst, mir ist es ganz genauso gegangen.
Und habe dann aufgehört und wahrscheinlich auch.
Na, endlich Studienbeginn und du wolltest irgendwie begierig für das, was du gewählt hast, eigentlich was mitkriegen und vorbereitet werden auf das, was dann kommt, um mithalten zu können. Das damals ja schon noch ein bisschen, du musst es einfach performen, irgendwie bis zu einem gewissen Grad, du musst es was wissen.
Das war bei mir ganz anders.
Na, ich habe das schon, und jedenfalls dann willst du auffangen. Bei mir war es an der WU und plötzlich ging gar nichts, weil es war Studierendenstreik, das Audi Max war gesperrt, die Hörsäle waren verschlossen. Meine, na bitte, jetzt bin ich da und jetzt geht gar nichts. Das war ein bisschen enttäuschend.
Naja, bei uns war es umgekehrt. Also ich war begeistert von der Besetzung des Audi Max und war dann eher frustriert vom Alltag des Studienlebens nachher, weil ich mir gedacht habe, Leute, in der Politikwissenschaft ein bisschen mehr Praxis, ein bisschen mehr Demokratieverständnis. Also ja.
Bitte, aber unsere Einstiege sehr, sehr ident,
das
muss ich
sehr,
sagen.
Das ist sehr, sehr spannend.
Das war 87, glaube ich, so in etwa, gell?
Ja.
Lustig, also Oktober 87 war es bei mir. Ja, Einstieg beim ORF relativ früh. Du warst ja damals auch noch, immer noch jung, aber damals wirklich jung. Zickzack, das hast du schon erwähnt. Ich glaube, die Musicbox war kurz dabei. FM4 mit Begründung, also auch nicht irgendein, sondern ein sehr politisch interessanter Sender. Du warst mit dabei von Anfang an. Dann kam der Club 2 im Fernsehen. Jetzt nicht übermäßig lang, aber trotzdem, als vermeintlich junge Journalistin warst du schon im Politfernsehen. Club 2 war ja durchaus eine politische Veranstaltung.
Ja, ich würde sagen, also es hat sogar noch früher begonnen, weil mein allererster Fernsehbeitrag war nämlich im Inlandsreport.
Boah.
Und der Inlandsreport, cool. Also der, das war wirklich irgendwie,
ja, das war,
du sagst
es,
ja genau, Champions, also da ist wirklich was passiert, da sind Gäste eingeladen und ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich bin damals hingegangen zum Chefredakteur und habe gesagt, ich möchte einen Beitrag machen über Männer, die von ihren Müttern sexuell missbraucht werden, als Kinder. Und das, was mit ihnen dann passiert. Und der hat zu mir gesagt, was, das gibt's. Also es war wirklich auch noch eine ganz andere Zeit. Und ich habe gesagt, ja, und ich wusste irgendwie, dass das was ist, was ich fürs Radio nicht recherchieren kann, weil es einfach zu groß ist. Ja. Und das war dann irgendwie quasi mein Einstieg ins Fernsehen. Das heißt, ich hatte immer Geschichten und habe eine Form gesucht, wo ich das irgendwie mache. Und deswegen hat sich dann das vom Radio zum Fernsehen und vom Fernsehen zum Film.
Eben, das wollte ich sagen. Es kam, dann kam noch das Nachtquartier auf Ö1 und so eine Sendung, die du lang gemacht hast. Aber dann schon bald der Beginn der Filmkarriere und der erste auch sehr bemerkenswert. Das passt in die Riege der anderen auch ganz gut rein. Jack haben wir schon gehabt, Wald haben wir jetzt uns vorher angesehen. Franz Fuchs, ein Porträt. Auch kein Unbekannter in diesem Land, ja auch ein bisschen politisch die Geschichte.
Ja, es heißt eigentlich ganz korrekt, und das ist in dem Fall wichtig, Franz Fuchs, ein Patriot.
Ein Patriot.
Und ja, es reiht sich irgendwie ein, also nicht, dass sich die Leute jetzt denken, was ist mit der Scharung, was hat der für einen Vogel, dass sich die immer irgendwie entweder Massenmörder, Briefbombentäter oder Euthanasieärzte sucht, so wie mit dem Fall Gross.
Richtig.
Sondern es geht eigentlich vielmehr darum, sich dieses Land, in dem ich lebe, die Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, irgendwie anzuschauen. Wie funktioniert die? Also warum wird bei uns über gewisse Dinge nicht geredet? Also die Diskussionskultur, die manchmal fehlt in der Offenheit. Was haben wir für eine Form von Aufarbeitung? Und wenn man das jetzt mit dem Terroranschlag anschaut, ja, und du vergleichst es zum Beispiel mit dem, wie man in Paris umgegangen ist, mit Bataclan, ja, dann ist auch das wieder eine völlig andere Form der Aufarbeitung. Das heißt, ich schaue mir eigentlich immer nur Teile der Zeitgeschichte an, und es geht eigentlich weniger jetzt nur um die Biografien, sondern eigentlich immer darum, wie geht denn die Gesellschaft mit diesen Menschen um?
Ja.
Und bei Franz Fuchs fand ich es so spannend, einfach zu sagen, das ist ein Mensch, der in unserer Gesellschaft, der mit uns groß geworden ist und der ist nichts Besonderes.
War er ja auch nicht. Er wurde ja auch nur gefasst durch Zufall quasi bei einer Polizeikontrolle, kann ich mich erinnern, sein Auto, und plötzlich hat er sich selbst, der hat man de facto in die Luft gesprengt. Aber
also er wusste schon, es ist ja damals die Rasterfahndung eingeführt worden. Also er ist schon sehr paranoid geworden. Aber also warum, was für mich eigentlich so eins der berührendsten Sachen war bei diesem Film, abgesehen von den Gesprächen mit den damaligen Opfern von Franz Fuchs, war mit seinem Schulfreund. Also quasi zu verstehen, also bei dem er dann auch gearbeitet hat, zu verstehen, wie wichtig das ist, dass wir Menschen in Strukturen wie Arbeitsverhältnissen halten.
Ja.
Also dass wir niemanden ausklammern, weil das für uns selber meistens nicht gut ausgeht. Also quasi eine Gesellschaft, die nicht links und rechts schaut, das ist nicht gut. Ja.
Sehr hintergründig, wir kommen zur Hintergründigkeit in deinem Charakter ja noch, aber jetzt etwas, auf das ich schon die ganze Zeit warte.
Dein Haustier.
Wir bitten unsere prominenten Gäste ja immer, so eine Art Ding des Lebens mit ein bisschen an Wien-Bezug mitzunehmen, und da kommen die überraschendsten Dinge. Es ist nie so, wie man sich erwartet. Ich meine, ein paar haben CDs mit, irgendwann gibt's Raum, ist hier, dann gibt's Mikrofone. Die Elisabeth hätte natürlich auch mit einem Mikrofon kommen können, aber nein, du bist mit einem Hasen gekommen.
The Magic Rabbit.
Ja. Wieso den?
Ja, entstammt aus einem alten Geschäft in Wien, wie wir sie teilweise noch haben, wo Zauberer einkaufen. Ja? Also wo man Zauberzeug kauft, wenn man ein Magician ist und irgendwie, ja. Und das ist The Magic Rabbit, und ich habe den zum 40. Geburtstag von einem meiner ältesten Freunde bekommen und der wohnt jetzt bei mir.
Den siehst du immer an, und das ist so eine Art Mythos sozusagen.
Nein, er steht in meinem Wohnzimmer. Wenn die Tür offen ist, sieht man, also ich habe ihn heute gereinigt, er ist immer noch riesig dreckig. Das ist irgendwie so, die ganze Staub der Wiener Straßen hat sich auf diesem Hasen seit 15 Jahren irgendwie festgesetzt.
Aber er liegt gut in der Hand, muss ich sagen.
Ja, er ist ganz leicht, man glaubt das gar nicht.
Er ist wirklich leicht, sonst würde man schon alles runterfallen. Aber so eine Art goldenes Mikrofon wäre ja auch was gewesen für dich, oder? Als Moderatorin, Radio, Fernsehen, du bist ja auch mit dem Mikro aufgewachsen.
Ja, goldenes Mikrofon, gibt es das bei uns überhaupt?
Das ist ja nur so ein Mythos. Ja. Also ich habe in der Sandkiste im Kindergarten Bei Robert Lemke, da gab es ja dieses Was bin ich, oder?
Ja.
Da hast du immer so eine Berufshandbewegung machen müssen. Bei mir wäre das gewesen. Ich bin in so Sandkisten immer so gemacht.
Wirklich?
Und die armen Menschen in meinem Kindergarten in der Gruppe haben irgendwelche Fragen beantworten müssen. Es war so.
Und warum ist es nicht das Radio geworden, sondern das Fernsehen?
War es am Anfang die ersten 4 Jahre bei Radio CD, das war dieser Privatsender aus Bratislava. Und dann denkt man, ja, dann kam Print. Würde ich jetzt nicht mehr machen. Und dann kam Fernsehen. Aber diese Phase am Anfang im Radio habe ich schon gemacht. Und für die Klasse am DGM habe ich wöchentlich das Klassenradio moderiert. Und bei den Konstruktionsübungen, ich war in so einer HTL, mussten sich die immer die Wochenhitparade anhören. Die wurde in den Konstruktionsübungssaal vorne hingestellt und das wurde abgespielt. Das war der Einstieg ins Mediengeschäft.
Ich habe ja auch schon irgendwie, also bei mir hat die Radiokarriere nicht damit begonnen, dass ich gesagt habe, ich möchte beim Radio arbeiten, sondern ich bin als in der Schule von zwei Klassenkollegen, der eine ist jetzt einer der führenden Köpfe bei Ö3 inzwischen.
Oh.
Und die haben damals, also die waren so 2-3 Jahre über mir und die haben damals schon bei Zickzack gearbeitet und die haben immer jemanden gebraucht. Weißt du, diese Fragen, wie war dein erstes Mal bei der Frauenärztin? Wie war dein erster Kuss? Würdest du deinen Eltern sagen, trauen, dass du ein Tattoo willst? Und diese Dinge. Also, und ich habe in den Pausen unendlich viele Interviews gemacht zu all diesen Fragen. Also ich, das war eigentlich mein Einstieg. Und dann nach der Schule haben die Moderatoren und Moderatorinnen gesucht. Und ich bin dann dorthin gegangen. Es war überhaupt nicht mein Berufswunsch.
Ja, aber das muss schon etwas sein, weil du bist ja so ein hintergründiger Typ.
Ja, aber es ging nicht ums Moderieren. Also ich bin dann ganz schnell, ich war auch am Anfang wirklich überhaupt nicht gut, wie die meisten. Also meine Stimme da ganz oben, weil ich immer so aufgeregt
war. Ja, das kenne ich auch noch ganz oben.
Genau, also es war eher so diese, aber ich habe dann gemerkt, ich werde es nie vergessen, ich habe eine Sendung gemacht, so ein kleines Feature über die Sprache der Wale.
Okay.
Mit 19.
Ein Nischenthema. Mit 19.
Ja, also irgendwie, weißt du, da ist man noch mit der Revox und mit den Bandeln und so.
Richtig.
Und dann ist man ins Studio und hat.
Schneiden war wirklich schneiden.
Ja.
Abschneiden nämlich.
Also
und zusammenbinden.
Kleinen Abers. Ja, also kann ich auch. Könnte ich wahrscheinlich noch. Und das war eigentlich eher so der gestalterische Ansatz, wo ich dann gesagt habe, da kann man Geschichten erzählen und Menschen. Also es war nicht so sehr das Präsentieren für mich, was es ausgemacht hat.
Jetzt bist du ja extrem hintergründig. Allein die Filme, die du da hast, also ein Film über Franz Fuchs oder über Jack Unterweger oder jetzt auch Wald, das ist ja schon da muss man wirklich Tiefgang haben sozusagen. Gibt es jetzt auch die Mainstreamige, um Gottes Willen, Elisabeth, ich sage mal ganz platt gesagt, Urlaub in Bibione und Kaorle und Wiener Schnitzel essen, wie man es ja kennt aus den 70ern, gibt es sowas in irgendeiner Art und Weise bei dir oder geht das gar nicht?
Also ich kurz nochmal zu den Filmen zurück. Also ich finde ja, dass so ein Thema wie Jack Unterweger eigentlich Mainstream ist.
Ja. Naja, ja, aber hintergründig. Du tust das ja wirklich hintergründig aufbereiten.
Naja, aber ich mache das nicht irgendwie, weil ich hintergründig bin, sondern weil ich glaube, dass es spannender zum Zuschauen ist. Mhm. Also quasi das, was ich mache, ist, also ich mache das jetzt nicht für mich, sondern ich mache das, damit Leute sich für das Thema interessieren, damit ich eine Brücke baue. Ja? Und das mache ich so, dass in der Hoffnung, dass Menschen das, also ich mache es nicht so, dass man sagt, ich weiß schon wieder nicht, was sie gemeint hat, sondern ich versuche schon irgendwie verstanden zu werden, aber mit meinen Möglichkeiten. Ja. Ja, also ich bin keine Kabarettistin, ich bin jetzt nicht auf der Bühne witzig, ich kann mit Menschen ganz gut reden und Menschen vertrauen mir und man kann ins Gespräch kommen. Das ist meine, und das setze ich ein.
Ja. Ist gut, ja. Vertrauensindex.
Also könnte ich tanzen, singen, würde ich vielleicht was anderes machen.
Ja, Maya Hackford war vorige Woche da, die tanzt und singt. Würde wahrscheinlich aber urgern machen, was du magst. Das ist ja so eine Neugierige, wie wir Journalisten ja alle irgendwie sind, bis zu einem gewissen Grad. Aber trotzdem, was ist mit Bibione und Kaorle und dem Wiener Schnitzel? Geht sich das irgendwie aus oder sagst du nein? Auch bei der Urlaubswahl ist es definitiv eine nischige Geschichte, eine hintergründige Geschichte. Wo fährst du auf Urlaub hin?
Das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten auf Urlaub. Es gibt ein bisschen so die Zeit vor Corona und nach Corona.
Okay.
Also vor Corona, und da versuche ich jetzt langsam wieder anzuschließen, habe ich begonnen, die Jahre davor wirklich einen Monat im Jahr, ich finde ja, dass es besser zwei sein sollten, aber mehr als eins geht es in einen Monat im Jahr, ganz, ganz auszusetzen. Wow. Und aussetzen heißt für mich sehr weit weg sein. Und das ist für mich immer Thailand, wo ich nicht reise, sondern meistens im Norden. Also ich hab's nicht so mit Sonne und Strand. Aber ich bin gern wo und da bin ich dann einfach auch.
Ja. Das goldene Dreieck ist dort oben.
Ja, für mich ist es vor allem die Menschen, das Essen, die Massage. Für mich ist es irgendwie, dass andere Leute fahren ins Waldviertel auf Kur und ich mache das dort. Mhm. Ja. Und ich habe das vom Stefan Sagmeister, ich habe den mal interviewt, weißt du, der hat diese tollen Covers gemacht, dieser Grafiker, richtig, also alle, die wir kennen von den Rolling Stones. Und der hat im Interview erzählt, vor vielen Jahren hat er mal eine Auszeit gemacht von 2 Monaten und hat gemerkt, nie war er nachher produktiver, weil man verstehen muss, dass das Hirn sich das alles mal, also ich habe so viel erlebt in meinem Leben, dass ich jetzt, glaube ich, 20 Jahre mal das mal einsortieren sollte. Ja, wo soll das alles hin? Und man kann auch irgendwann nicht mehr zurückgreifen drauf. Mhm. Und das ist als kreativer Mensch ziemlich idiotisch. Mhm. Also, dass man auf die eigenen Ressourcen, das heißt, das, was ich versuche, ist irgendwie einen Monat Break zu machen, was nicht immer heißt, das ist Urlaub. Die erste Woche finde ich immer urzach, ja. Man ist so unruhend, man fängt eigentlich nichts an mit sich. Also, einfach zu merken, wieder sich ein bisschen zu grounden, ja.
Und jetzt, nach Corona, ist es wieder normaler Urlaub oder bleibst du so auch im Urlaub bewusst?
Ja, also ich versuche einfach nur Tempo zu wechseln. Mhm. Und das ist echt schwer. Oh. Und ich finde, unser Tempo hat sich, alle Leute, die ich treffe, wurscht, was sie tun, sagen immer, ich tue so viel, es ist so viel los. Ja. Ich verstehe es nicht, warum sich das Tempo so erhöht hat.
Ja. Gut, dass du das sagst, es schließt den Bogen zu Wald, da wird das Tempo ja auch total gewechselt im Leben der Hauptdarstellerin, weg aus dem Wahnsinn der Stadt, hin in die Ruhe des Landes. Ein Film, den man mit dir stark in Verbindung bringt. Jetzt gibt es ja auch noch tolle Festivals und überall wird der Film hergezeigt. Elisabeth Scharrank, viel gelernt, auch Respekt vor dem, wie du das alles angehst, auch journalistisch alles magst. Großer Spaß, danke, dass du im Stadtgespräch bei uns zu Besuch warst.
Sehr gern.